Hallo, ich bin der Jonas Seckinger und ich bin dabei.
Ich bin der Marcel und ich bin auch dabei.
Und ich bin der Marius, ich bin auch dabei.
Hallo Jonas, geht's dir gut?
Ja, heute schon.
Stell dich doch mal vor, was machst du denn überhaupt?
Ich bin der Jonas Seckinger vom Weingut Seckinger in Niederkirchen bei Deidesheim, mitten in der schönen Pfalz. Ich betreibe mit meinen beiden Brüdern und einige Freunde das Weingut Seckinger. Wir haben uns sehr stark auf Weißwein spezialisiert. Im vordersten Grund steht bei uns eigentlich Riesling, Weißburgunder und Chardonnay. Und wir versuchen das ganze Thema so natürlich wie möglich immer darzustellen. Also zurückgefahren von Schwefel, von Filtration, mehr eher auf den Boden, auf das Puristische von jedem Wein.
Sehr schön. Weingut Seckinger ist ja noch ein relativ junges, oder? Ich glaube 2012 ging es los. Wie war denn der Startschuss? Wie ging das bei euch los? Was ist die Geschichte davon? Also ich weiß ja gar nichts und jeder, der zuhört, wahrscheinlich auch nicht, deswegen.
Genau, also 2012 haben wir so nach unserer Ausbildung vorm Studium haben wir so als Garagenweingut angefangen. Da ging auch in den ersten ein, zwei Jahren ging da richtig viel in die Hose, muss ich sagen. Da sind wir, wie man auf gut Deutsch sagt, sehr stark auf die Fresse gefallen. Da hat jeder Wein, hatte irgendwie so gefühlt 10 Gramm Säure, 0 Gramm Restzucker. Und dann haben echt Leute auch gesagt, die uns sympathisch fanden, okay, na, das ist sehr sauer, das kann man nicht verkaufen. Und daraus haben wir uns halt sehr viel Gedanken gemacht und auch ein bisschen unsere Stilistik und unsere Betriebsphilosophie dahingehend in die Natur entwickelt. Wir wollen immer noch furztrockene oder sehr trockene Weine machen mit 0 Gramm Restzucker, aber sag ich mal, eine innere natürliche Ruhe, die nur die Natur kann.
Also man muss ja sagen, das Weingut Seckinger ist ja von der ersten Stunde in der Freiheit vertreten. Ihr wart unsere erste Listung und vor so ziemlich genau einem Jahr kamen 2 Paletten an. Mit denen habe ich dann schon so ein bisschen die Gastronomie beackert und jetzt kommt der 3. Jahrgang, den ich von euch verkaufe. Ich freue mich da schon drauf, aber ich muss auch sagen, da hat sich schon einiges verändert. Die Weine sind ein bisschen ruhiger geworden, viel balancierter und ich freue mich richtig drauf, was wir heute gemeinsam verkosten. Ne? Jetzt haben wir den Chardonnay Pure, die zweite Füllung. Ich würde sagen, damit es hier nicht so trocken abläuft, schenken wir uns den mal ein.
Ihr habt ja jetzt schon die erste Charge mal, wann ging das los, wann kam das?
Mitte Mai.
Und das ist jetzt der Chardonnay Pure zweite Füllung. Was ist jetzt der Hauptunterschied zur ersten?
Ja, wir wollen uns selbst auch jedes Jahr immer ein bisschen weiterentwickeln und sehen für uns in der Zukunft, was das beste Ergebnis bringt. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden, unsere Ortsweine in 2 Chargen zu trennen. Genau, das dreht sich eigentlich für uns in erster Linie um die Weine in, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren, damit wir einfach sehen, welches Fülldatum besser reift. Und ich finde momentan die zweite Charge einfach ein bisschen schöner, offener, weil es ein bisschen mehr Brioche und ein bisschen mehr Frucht und Offenheit zeigt. Die erste Charge ist ein bisschen karger, ist ein bisschen mehr teilweise auf der Fruchtseite oder auf einer sehr feine Fruchtseite, aber im Prinzip sind das eigentlich dieselbe Weine oder ähnliche Fässer. Also die Zusammensetzung ist auf jeden Fall dieselbe.
Also um es kurz zu machen, wahrscheinlich auch einfach eine ganze Ecke längeres Hefelager, oder?
Genau, also wir liegen da jetzt schon mal bis von Mai bis Juli schon allein in den fast 2 Monate liegen wir da schon ein bisschen länger im Fass an sich. Und klar, dadurch bekommst du eigentlich auch ein bisschen mehr Schmelz, ein bisschen mehr diese Brioche-Reife ein bisschen rein. Aber es ist trotzdem eigentlich wunderschön, noch reduktiv, hat eine schöne Frucht. ich sag mal, unseren Stil ist ja auch schon von vielen Seiten der Welt irgendwie so ein bisschen inspiriert. Aber wir wollen immer noch so das typische Pfalz auch ein bisschen in die Flasche bringen. Aber auf einem ja, sehr eigenwilligen, eigenständigen Level.
Wir machen das ja immer schon so bei unserem Podcast, dass wir versuchen, nicht bloß die Sicht oder halt die Weine zu beleuchten, sondern vielleicht auch ein bisschen drumherum sprechen. Ganz provokativ gesprochen, ist das eigentlich Naturwein?
Also ich muss sagen, ich tue mal mit dem Begriff Naturwein an sich relativ schwer, weil es schon relativ oft oder weil man es jetzt einfach viel zu oft auch in den Medien überall sieht und liest. Ich glaube, wenn du jemanden blind was einschenken würdest und dann sagen würdest, das ist Naturwein, dann hat er auf jeden Fall mal nicht immer die beste Erhaltungswartung. Und deswegen will ich mich oder unsere Weine auch eigentlich eher selten oder gar nicht in diese Ecke drängen lassen. Ich finde das handwerklich super gemachte Weine, also perfekt, da könnte ich es für meinen Geschmack auch nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist auch sehr zukunftsfähig. Das ist für uns halt sehr wichtig, ob das dann jemand Naturwein betiteln will oder nicht. Das weiß ich nicht, aber für mich ist es eigentlich kein Naturwein.
Aber wie kommt man zu dem Stil? Weil ich finde, die Pfalz ist schon die Weine aus der Pfalz zumindest, die wir so trinken oder getrunken haben früher viel, sind ja schon sehr klassischer Natur, also jetzt nicht zwingend filtriert und mit Reinzuchthefe, aber halt schon meistens spontan vergoren, aber halt clean, richtig frisch, zitrisch. Das ist halt schon eine ganz andere Nummer. Also wie gab es da einen Umweg dahin oder war das von vornherein so, dass du sagst, okay, gleich vorneweg, wir machen jetzt Bio-Biodünn und dann natürlich auch kaum Schwefelung, keine Filtration und generell Wein, der halt für den, ja ich sag mal, für den Endverbraucher vielleicht erstmal abschreckend wirkt. Ein bisschen provokativ ausgedrückt, aber halt du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, also für mich war schon immer das Faszinierendste eigentlich so ein bisschen auch die alte Literatur oder auch, ich sag mal, wenn man vor 100, 150 Jahren die Weine sieht in der Pfalz oder in ganz Deutschland, speziell Riesling, die lagen alle teurer wie irgendwelche Burgunder, Bordeaux oder sonst irgendwas. Und die Weine lagen alle mindestens eineinhalb, zwei, drei Jahre teilweise dann im Fass. Da war keine krasse Analytik oder keine krasse Chemie dann irgendwie am Werk. Da war es selbstverständlich, dass alles biologisch gearbeitet oder das meiste dann auf jeden Fall biologisch bearbeitet wurde. Und das sind so Sachen, was mich immer sehr fasziniert hat und wo wir auch in diese Richtung gehen wollten. Und genauso sind wir das bei Denneweine auch dieses Thema angegangen. Einfach keine Analytik oder Chemie mehr entscheiden lasse, einfach nur unseren eigenen Geschmack oder auch selbst Schulmeinungen, wo wir ja echt viel zu lange gelernt haben, irgendwie da einfach ein bisschen wegzugehen und im Kopf ein bisschen freier zu werden. Aber ja, was für uns halt auch immer noch sehr, sehr wichtig ist, dass die Weine sauber sind, dass man da keine krasse Fehltöne oder sonst irgendwas erkennt, sondern dass es einfach super handwerklich gut gemachte Weine sind.
Also für Chardonnay hat er ein bisschen wenig Holz, oder? So. Wenn man jetzt in Deutschland rumschaut, sind die meisten Ortsweine ja dann schon auf einem Niveau, wo du sagst, okay, der könnte auch von Ikea kommen. Wie ist da die Einstellung bei euch so zum Holz?
Sehr diplomatisch.
Ja, also trotz der Rebsorte wollen wir, trotz der Assoziation Chardonnay und Holz, wollen wir das auch sehr subtil ausdrücken. Also wir wollen auf jeden Fall den Boden super rausbringen, was ich glaube ich in dem Fall sehr gut durch diese leichte Frucht und diese leicht schöne Salzigkeit dann ausdrückt, aber was alles sehr filigran ist und das ist halt auch typisch für unsere Böden, also Buntsandstein und Kalkstein, was wir hier in dem Fall haben. Und ja, also ich finde, jedes Mittel, was zu viel wegnimmt von einem Wein oder was zu arg weggeht von einem Wein, das ist in meinen Augen dann auch nicht immer schön oder richtig. Also es ist immer schön, die Originalität und auch den originalen Boden dann zu spüren und zu trinken zu können. Und ich glaube, das reift dann am Ende auch am besten.
Also doch Naturwein, oder?
Gutes Verständnis, glaube ich, oder gute handwerkliche Weine, ja.
Also ich glaube, wenn ich es jetzt für mich oder besser gesagt für euch, die Zuhörer, dann beschreiben würde, es ist auf jeden Fall Naturwein, aber es ist halt undogmatisch. Also sprich, der Maßstab ist immer die Qualität und die Sauberkeit und die Präzision von den Weinen. Und ich glaube, das gibt der erste Wein schon ganz gut wieder. Und ich finde es halt auch unfassbar spannend, so einen Wein mal zu probieren, weil die erste Charge war ja für uns schon absoluter Stunner. Und die zweite dann, die halt dann gleich nochmal viel, viel ausgereifter wirkt und viel schmelziger auch und halt einfach nochmal komplexer. Ich sage es auch mal ganz bewusst so, da müssen sich schon eigentlich die meisten in Deutschland, was Burgundersorten betrifft, ganz, ganz warm anziehen. Vor allem verlangen die halt meistens auch noch leider mal viel mehr Geld als du. Das spricht jetzt ja nicht gerade für die anderen, wobei es gibt natürlich tolle Beispiele, aber halt umso mehr für dich. Mal bloß der Aktualität wegen. Wie schaut's denn aktuell aus? Weil alle klagen, 2021 wird ein beschissenes Jahr und sowas dergleichen und es regnet zu viel Niederschlag, zu wenig Sonne und wie würdest du das werden?
Ja, also es war auf jeden Fall ein super hartes Jahr. Also ich muss echt sagen, wir haben seit April, Mai haben wir fast nichts anderes gemacht wie Pflanzenschutz und gefüllt. Und sind so, ja, nach Corona gingen dann auch wieder zum Glück auch viele Bestellungen ein und so. Aber ich sag mal, mit Freizeit war dieses letzte Vierteljahr nicht so viel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube, die A, die zeigt das so am besten. Ich war auch dort mit ein paar Kollegen und wenn man das gesehen hat, dann wirken unsere Probleme echt so ein bisschen als erste Welt oder als sehr leichte Probleme. Aber ja, nichtsdestotrotz, also klar, im Weinberg hast du viel Peronospora, also falsche Mehltau. Ja, das hat auch bei uns so ein bisschen Schade angenommen, aber es war alles in Grenze, es war alles gut bis jetzt. Aber naja. So Arschjahre, dann kann man eigentlich nicht bis Dezember trau.
Ja gut, Qualität zeichnet sich wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen ab, aber wenn es gut läuft, könnte es ein guter Jahrgang werden, oder?
Ja, also auf jeden Fall, wir haben uns auch schon auf eine knackige, relativ kurze, prägnante Lese gefasst. Also wir sind da wirklich super vorbereitet. Wir haben die Weinberge dieses Jahr auch ein klein bisschen anders bearbeitet wie die Jahre zuvor. Also gerade in den heißen Jahren haben wir ein bisschen mehr Wert auf Beschattung, auf Kühle gelegt. Dieses Jahr wissen wir eigentlich schon, dass es eher in eine Botrytis oder in so eine typisch deutsche 80er Wetterlage geht. Genau, und da wissen wir eigentlich schon, ja, dass es relativ schnell gehen wird, wenn es sich dann wirklich um die Top-Qualität drehen wird. Also da sind wir aber, denke ich, super gewappnet. Also ja, haben ein sehr gutes Team.
Wunderbar. So, dann machen wir gleich den nächsten Wein. Der schimpft sich Rosa Chardonnay 2020 vom Jonas. Ja, jeder kennt Chardonnay, jeder kennt Säckinger, aber warum heißt das Ding denn jetzt am Ende Rosa Chardonnay, Jonas?
Genau, also Rosa Chardonnay ist eigentlich so Art Mutation oder auch teilweise Kreuzung. Also ich muss ehrlich sagen, so ganz genau weiß ich jetzt nicht, wo es herkommt. Aber ich sag mal, wir haben das vor ein paar Jahren gepflanzt. Es verspricht eigentlich sehr viel gegen krasse Trockenheit oder sehr viel Pilzdruck. Also das ist da einfach ein bisschen unempfänglicher und mehr stabiler. Das ist jetzt eigentlich auch dieselbe Lage wie der R Chardonnay Pure. Wir haben das aber nur im ganz kleinen Stil hier ausprobiert. Und da ist der Marcel oder die Freiheit ist da der einzige Kunde, der da was davon bekommt. Genau. Aber ja, das sind, also wenn man auch die Traube sieht oder auch den Wein jetzt auch schmeckt, dann merkt man schon, okay, da ist ein klein bisschen was anders. Es ist ein bisschen nicht diese super helle Frucht. Das geht schon in eine ganz schöne, leichte Reduktion rein. Aber das ist einfach ein Wein, der für mich oder auch sag ich mal, diese Mutation, die für mich ultra viel Sinn oder auch Spaß gerade macht. Das muss man natürlich über die nächsten Jahre auch noch beobachten, wie das so weitergeht. Aber ja, ich glaube, es ist auch immer wichtig für uns Winzer da im Kopf, nicht immer nur das immer selber zu machen, sondern da auch irgendwo hier und da was auszuprobieren. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir das kleine Stück da gepflanzt haben.
Wie alt sind die Reben jetzt?
Genau, die Rebe sind jetzt so 7 Jahre alt, also noch relativ jung. Die ersten Jahrgänge, muss ich sagen, haben wir jetzt nie großartig verwertet oder da was draus gemacht. Ich sag mal, für unsere Verhältnisse, wir sagen ja eh, dass wir erst ab irgendwie über 30 Jahre alte Rebe da wirklich im Lageweinbereich oder auch teilweise im Ortsweinbereich da richtig agieren wollen. Da ist es jetzt noch relativ jung, aber ich finde es dafür auch schon sehr, sehr erwachsen und super gut.
Ich glaube, spannend ist es ja, wenn wir das Ganze mal sensorisch betrachten. Der Jonas hat schon gesagt, es geht eher ein bisschen so in die dunkle Frucht, eine unfassbar schöne Reduktion, was ich halt im Mund finde, wenn man den Wein trinkt. Man hat so eine unglaublich schön integrierte Säure. Also das ist, man spürt schon, das hat richtig Zug, das hat Struktur, aber es ist halt so perfekt integriert und mir gefällt es persönlich jetzt nochmal tatsächlich nochmal eine ganze Spur besser als die klassischen Pure Chardonnay, die ich auch liebe, aber das ist einfach nochmal ein bisschen pointierter, ein bisschen präziser. Da ist schon sehr, sehr viel gut gelaufen. Marcel, am besten erzählst du nochmal schnell, was es genau mit Rosa Chardonnay mit Freiheit auf sich hat, oder?
Das ist nicht viel zu erzählen. Wir konnten den Jonas überreden, also Marius hat ihn in den Schwitzkasten genommen und gesagt, den gibt es exklusiv für den Trinkfestclub. Und
der Jonas, ja!
Es hat gezogen. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir zu der Ehre kommen, aber wir haben ja noch einen Wein exklusiv in den Trinkfestclub und da möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken. Ich denke, das ist eine coole Nummer für alle Beteiligten. Marius kommt dann halt her und arbeitet es ab und mach was immer du willst mit ihm. Nee. Aber das Ding, also Chapeau, das drückt richtig und ich freue mich schon richtig drauf, das dann an den Mann zu bringen. Finde ich auch geil, dass ihr immer noch ausprobiert und euch da nicht irgendwie auf Lorbeeren ausruht. Wir haben heute ein bisschen in die 20er Lagenrieslinge reinprobiert. Das ist schon insane, was ihr da gerade abfeuert. Und da kann man nur sagen, schön, dass es noch so mutige Weingüter gibt, die da was nach vorne bringen und eben nicht, ich sag mal, Mainstream abfeuern, nur weil sich es dann vielleicht nachher gut verkauft. Also ich habe jetzt, seit ich den Laden aufgemacht habe, habe ich bestimmt 40 Reklamationen gehabt mit euren Weinen und die waren mir scheißegal. Weil ich mache das ja genau aus dem Grund, wenn man da, ich sag mal, 50% catcht und die ein Verständnis für solche Weine bilden, dann macht die Zukunft in meinem Job auf jeden Fall auch mehr Spaß. Das ist schon cool.
Schleimer. Muss mal gesagt werden. Wir haben natürlich, weil wir ja sehr professionell unterwegs sind, die Weine, bevor wir jetzt die im Podcast nochmal verkosten, vorverkostet. Und da ist jetzt gerade bei dem Rosa Chardonnay schon das ein oder andere Mal so gewisse Vergleiche gefallen. Und wir haben uns ja schon ein bisschen getraut, das gesagt, es ist mehr Jura als Burgund, weil man ja immer vergleicht. Das gehört leider dazu. Ganz persönliche Frage, was trinkst du denn gern, Jonas, wenn du Wein trinkst?
Ja, also ich bin schon, das kennen, glaube ich, schon viel, also ich bin ultra Jura-Fan oder auch aus dem Burgund, wenn das einfach gut und schön gemacht ist. Also ich liebe eigentlich so an sich Chardonnay zu trinken oder Sauvignon, das macht mir schon sehr viel Spaß. Aber ich muss sagen, mich catchen so viel Weingüter, Weine in Deutschland, in Österreich, in Südtirol oder ja, noch tiefer in Italien, also überall, alles was mich irgendwie berührt, was Herz und Seele hat, was wo ich merke einfach, okay, da hat sich der Winzer viel Gedanke um den Boden, viel Gedanke um die Rebsorte gemacht, was kann man da oder wo kann ich da das Beste rausholen, und das catcht mich immer am meisten. Also selbst ein Top-Portugieser, zum Beispiel vom Andy Rings oder Es gibt noch so viel mehr Beispiele. Sale Unstrut, Conny Efi oder Carsten Saalwächter, Silvane. Es gibt so viele tolle Sachen, was mich dann faszinieren oder wo ich dann einfach denke, okay, da gibt's die deutsche Zukunft ist eigentlich auf jeden Fall gewiss.
Ja. Jetzt geht's ein bisschen in die Metaebene. Ganz offensichtlich ist ja die Pfalz das Anbaugebiet in Deutschland, was mit Abstand die innovativsten, also im Moment zumindest, die innovativsten Weingüter vorbringt, die mutigsten Weingüter auch, deins inkludiert, das war Gabriel natürlich, das Scheuermann auch.
Ich darf da den Lochner zitieren, das Anbaugebiet mit den meisten Cojones.
Ja, es ist exakt so, wie es Marcel sagt. Es ist auf jeden Fall, es passiert auf jeden Fall am meisten und das ist schon die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre. Das ging ja irgendwann auch mal los. Jetzt kommen wir zu der Frage, warum ist das so? Und das ist schon ein bisschen vielleicht tiefergehend, weil ich finde, da spielt schon vieles eine Rolle, auch irgendwie auch die Mentalität, dass es vielleicht ein progressiveres Stil ist oder ein progressiveres Mindset und nicht so dieses hart-konservative. Als Beispiel, ich hatte neulich das Gespräch wieder mit Fabi Lassack, als es um die Weinprüfung ging und er halt zum x-ten Mal seine Steige Lemberger angestellt hat und ich denke mir halt, was ist eigentlich falsch bei diesen verschissenen, konservativen Pennern, dass sie so einen perfekt gemachten Lemberger nicht einfach durchwinken und sagen, hey, das ist Terroir pur. Und das ist halt bei euch in der Pfalz, habe ich zumindest das Gefühl, schon regelmäßig anders, also dass die Weine halt auch irgendwie kulanter bewertet werden oder dass halt mehr Offenheit besteht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, ich glaube, die Pfalz war ja schon immer sehr innovativ, gerade in den letzten Jahren. Also ich glaube, das hat so mit der 5 Freunde in der Südpfalz angefangen. Dann ging es da, Rebholz, Wehrheim, Siegrist, Becker, habe ich jemanden? Münzberg, sorry. dann ging es in der Nordpfalz quasi weiter, dann mit Philipp Kuhn, Mario Zelt, Rings und so. Also da in der Pfalz war schon immer wahnsinnige Bewegung. Klar, in der letzten Jahre kam so mehr und mehr auch die Mittelhart. Also auch, glaube ich, speziell hier in Niederkirchen ist da super viel passiert. Und das Gute ist, glaube ich, auch, oder das Schöne ist zu sehen, dass man auch immer den Dialog auch mit den, Kommission oder mit den zuständigen Stelle dann auch gesucht hat. Und wir sind da mit allen Verantwortlichen da drauf und dran, das auch immer weiter fortzuführen. Oder immer, wenn man irgendwo ein Problem hat, dann kann man auch immer gern zu denen gehen und dann wird da immer sehr gut vermittelt. Und das ist, glaube ich, immer sehr wichtig, dass man da offen und ehrlich alle miteinander umgeht und das dann auch offen und ehrlich kommuniziert und einfach die Probleme anspricht, die dann entstehen. Also ich kann das jetzt wie bei Lassack auch super nachvollziehen. Also so ähnliche Probleme gab es da bei uns auch. Wir haben uns dann eher auf den einfacheren Weg mit Landweine entschieden, aber es gehört einfach Offenheit dazu und hier in der Pfalz ist ja zum Glück mittlerweile auch so groß die Winzerschaft oder Anhängerschaft von dieser Weinrichtung da vorhanden, dass man das auch nicht ausblenden kann vom wirtschaftlichen Teil und das finde ich eigentlich schon sehr, sehr wichtig und auch gut, dass da auch Rücksicht genommen wird.
Bei Filin war ja auch das Problem, dass der Chardonnay so ein bisschen in der Schwebe war. Das hat ja mit Lange Chardonnay so gar nichts zu tun. Ist viel zu gut. Aber ich habe dir da einen Tipp für die Zukunft. Einfach die Proben für die AP-Nummer immer oben aus dem Fass ziehen.
Einfach ein bisschen Schwefel draufgeben. So, einen Wein haben wir noch. Das ist jetzt wahrscheinlich von der Theorie her mit der spannendste. Und zwar geht es an einen Weißburgunder. Ist er aus dem Paradiesgarten, oder? Ja. Also Weißburgunder aus dem Paradiesgarten. Jetzt kommt allerdings der Clou. Es ist im Solera-Verfahren und wer sich ein bisschen mit Sherry beschäftigt, der weiß, dass es beim Solera-Verfahren immer mit mehreren Jahrgängen zu tun hat. Und das ist auch hier der Fall. 17, 18, 19 war es, glaube ich. Ne? Also 2017, 18 und 19. Wie kommt man auf sowas? Also ich finde es extrem progressiv wieder und daher auf jeden Fall extrem probierenswert, weil das ist nichts Klassisches und das erweitert jeden Geschmackshorizont. Was war die Idee dahinter?
Die Idee war nicht zuerst, also der Unfall war zuerst. wir haben schon immer unseren Weißburgunder Paradiesgarten, haben wir immer ungefiltert abgefüllt und dann blieben da meistens immer so 100 Liter übrig. Und das hatte ich im Jahr 2016, hat man es in ein Holzfass gepackt und das war einfach nur halb voll. Und dann nach der Füllung kam damals direkt auch der Herbst und dann hat man es eigentlich vergessen gehabt. Und da hat man dann nach dem Herbst so eine schöne Karmhefe-Schicht, also diese Florhefe drauf. Und so ist es entstanden. Dann haben wir es auch probiert und fanden das einfach wunderschön, mega. Und dann haben wir es wieder aufgefüllt. Ja, und da hat man einfach gemerkt, die Weine tun sich natürlich so schön entwickeln. Und da merkst du auch, du brauchst keinen Schwefel, du brauchst keine irgendwelche Stabilisationsmittel oder sonst irgendwas. Ja, es kann eigentlich nicht mehr oxidieren, so laut dem Gefühl. Aber dann ist aber immer noch so viel Wein, so viel Terroir, so viel Boden ist noch da. Und das ist einfach, ja, das, was uns an dem Thema so fasziniert hat. Und deswegen haben wir das dann auch nach 16, mit 17, 18, 19 und jetzt auch 20 führen wir das fort.
Ja, Jonas, jetzt haben wir ja alle Weine durchprobiert. Zum Abschluss auch wieder ganz direkt gefragt, wo willst du denn hin mit deinem Zeug überhaupt? Wo siehst du das in 2, 3, 4, 5 Jahren? Rewe und Edeka!
Ja, also wir sind sehr zufrieden momentan auch mit unserer Größe und mit unserer Kunde. Ich glaube, wir haben wirklich eine super tolle Vertriebsstruktur mittlerweile. Der Export wird weiterhin wahrscheinlich noch ein bisschen anwachsen an sich, aber ja, an sich ist alles eigentlich gut.
Viel Skandinavien, oder? Und ja, Skandinavien eigentlich hauptsächlich. Also so wie ich das zumindest wahrnehme zumindest, oder?
Auch, aber auch so Benelux, Österreich, ja, Ungarn, alles Mögliche. Also auch Asien mittlerweile. Aber das Schöne ist, wir forcieren das nicht. Die Leute kommen zu uns zu und das ist für mich auch immer das Schönste oder Wichtigste. Da muss man keine Haustürklingel gehen und so.
Ja, sind die offener zu sowas, weil ich kenne einige Leute, ich hatte gestern eine Weinverkostung in Stuttgart, also sind wir im konservativen Bereich unterwegs mit 20 Leuten, die eigentlich relativ unbedarft waren. Das Rahmenprogramm war so diese ÖGN, Ökologische Gemeinschaft Naturwein heißt es, glaube ich, also sie sind schon offen, aber wenn man mit den Leuten gesprochen hat, die waren schon sehr voreingenommen und da gingen einige trübe Weine ins Glas, einige eigentlich nur ungeschwefelt oder halt wenig geschwefelte Weine und klassische Naturweine. Wir haben 30 Naturweine durchverkostet, also ein bisschen Unbehagen war schon das ein oder andere Mal dabei. Ist das so ein deutsches Phänomen? Und wenn ich jetzt nach Skandinavien oder so in deine Exportländer schaue, ist das anders? Oder?
Nee, ich glaube nicht, aber es ist immer relativ schwierig. Also das merken wir auch hier im Rhein-Main-Gebiet oder generell in der Pfalz. Also wenn man viele, ja, sag ich mal, Winzer oder so als Kunde hat oder auch noch mehr irgendwie Leute, die meinen, die kennen die Winzer gut oder die Weine gut und so. Also die mit einem gefährlichen Halbwissen manchmal da rummachen, wo man dann immer relativ schnell in eine Ecke gestellt wird, das ist dann meistens eher nicht positiv. Also aus meiner Auge dann heißt es gleich, okay, Naturwein, das wird dann immer direkt in eine komische Ecke gestellt. Deswegen ja, ist es meistens echt immer ein bisschen offener in größere Städte oder in größere Ballungszentren. Das ist aber auch genauso in Dänemark, in Schweden, in Holland. Also es ist überall so. Das, ich sag mal, es gibt ja den dummen Spruch, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Und das ist, glaube ich, eigentlich überall so.
Wie ist die Resonanz da in der Pfalz? Also gerade auch bei Kollegen gibt es da auch so ein bisschen Leute, die sagen, ja okay, der Assi macht wieder sich den faulen und arbeitet nichts und deswegen lässt er alle Weine so im Fass in Ruhe und am Ende füllt er trüben Terrassenreiniger ab oder wie ist das da?
Ja, es gibt bestimmt viele Leute oder einige Leute, die das denken, aber es
ist halt Scheuermann.
Ja, der immer.
Das ist so geil. Wir sind ja dieses Jahr das erste Mal auf dem Ulmer Weinfest dabei. Und da gab es dann auch so ein bisschen Diskussion, mit was für Wein wir da hingehen. Und ich habe zum Beispiel euren Rosé mitgenommen. Und da macht noch so ein italienischer Weinhändler mit. Und der hat halt Cardifratti Rosé. Und bei dem war alles aus. Also war euer Rosé der einzige, der da war. Und das fand ich so geil, weil dann haben die halt nicht ihren scheiß Cardifratti Lugana Rosé oder wie auch immer das Zeug heißt bestellt, sondern Säckinger. Und da gab es echt ganz viel Feedback von Leuten, die sagen, ich habe sowas noch nie getrunken. Das, was ist das? Die wollten Sachen drüber erfahren und ja, wir haben dann gesagt, es ist Aceto Balsamico aus der Pfalz vom Rosa Chardonnay. Nee, also ich finde es so geil, was für Gespräche da entstehen mit diesem Wein und ich glaube, da kommt wieder ein bisschen deutsche Weinkultur zurück.
Cool. Jonas, das war dann am Ende doch theoretischer, als es geplant war noch. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Und wir besaufen uns jetzt.
Ja, ich guck mal, es sind ja kein Pfälzer, also die werden schon irgendwann umfallen vom Tisch und einschlafen, so wie immer.
Was haben sie denn da in ihren Stutzen?
Zigaretten.